Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 13. Mai 2025. Willkommen zur 322. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Guten Morgen oder bei dir guten Abend. Wir sind wieder etwas weit auseinander. Das heißt, ich habe mich 2 Uhr morgens hier zusammengeknüpft und wir werden uns heute einmal über den Deal der USA und China miteinander unterhalten, also den Zolldeal, zu dem es ja gerade sehr viele Meinungen gibt. Und Hanna möchte über Bärbel Bas reden, also mehr über die Pensionen, die sie da eingemeinden möchte.
Ich möchte über die Rente reden.
Die Rente.
Deprimierendes Thema alles in allem, aber gut.
Dann haben wir noch ein paar allgemeine Hinweise. Also einmal, ich habe es in der letzten Folge tatsächlich geschafft, im Premium-Feed die falsche Datei einzuspielen. Wer sich schon immer fragte, wie sowas passieren kann, man sitzt in einem Hotel mit WLAN und wirft eine Datei auf einen Server. Und dann denkt man sich irgendwann so, jetzt muss die ja mal fertig sein. Hat sich natürlich schon länger verweigert, mal eine Brille aufzusetzen oder sonstiges und klickt dann einfach auf die erste Datei da vorne und verknüpft die. Und das System zeigt natürlich an, ja, die Datei ist da, alles in Ordnung. Und dann denkt man nicht weiter drüber nach. Dann ist es halt die falsche Datei, weil irgendwann zwischendrin der Upload abgebrochen ist. So ungefähr ist das passiert. Und da wir hier ja keine zweifachen und dreifachen Blicke drauf werfen, also von der Personenanzahl, ja, musstet ihr und ich dann da durch. Das tut mir sehr leid, aber ich habe es dann schnellstmöglich korrigiert, war aber auch schon wieder im Bett, weswegen es eine Weile gedauert hatte, weil ich ja 6 Stunden voraus bin. Naja, jedenfalls, ich gucke natürlich, dass mir das nicht passiert oder möglichst auch gar nicht mehr. Dann ist mir eine Sache aufgefallen, wo ich schon länger mal nachfragen wollte. Ich habe irgendwann mal angefangen, so kleine AI-Zusammenfassungen zu unseren einzelnen Kapiteln in die Shownotes zu stellen. Das ist irgendwie mal 1-2 Leuten aufgefallen. Es hat sich aber auch nie jemand beschwert, dass ich es irgendwann einfach mal nicht gemacht habe. Es dann auch künftig gelassen habe. Deswegen die Frage, ob es dann irgendjemand vermisst hat. Das würde mich doch sehr interessieren. So, und dann haben wir noch die Hinweise, was wir gerade so in unseren Premium-Feeds haben. Da wäre bei den Mikroökonomen aktuell der Rico Schmelig zur Automobilindustrie in Thüringen und Thüringen. Und bevor diese Folge hier erscheint, habe ich noch eine Folge zu Zöllen mit Julian Hinz. Aufgenommen ist es schon, wird jetzt noch geschnitten, veröffentlicht. Ist dann auch bei Mikropremium zu finden. Bei der Foreign Times haben wir aktuell Stefan Meister zu Georgien, also den Protesten dort. Und der Überblick USA und ja, wie da gerade so die Denkweise ist mit Alexander Clarkson, ist da auch noch im Premium-Feed. So, dann haben wir noch unsere Newsletter, auslandsbericht.de. Da erscheint demnächst mal wieder einer. Da bin ich pflichtig, während bei micronews.de ich ohnehin immer pflichtig bin. Da hoffentlich aber auch irgendwann mal wieder was erscheint. Aber auslandsbericht.de, da haben wir ja die monatliche Regelmäßigkeit drin. Und all das wird möglich durch euch und eure Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, Zuspruch in den sozialen Netzwerken, Liebe, Dank und so weiter und so fort. Und dafür danken wir euch. Dankeschön.
Danke.
Ja, ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe mich natürlich übrigens sehr gefreut. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Feedback zu einer Folge bekommen, wie zu meinem vertauschten Dateiding. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr es kontaktiert. Also Kritik, Lob und Hinweise, da gibt es die E-Mail-Adresse mh@mikroökonomen und auf Reddit und Mastodon auch jeweils als Mikroökonom mit OE zu finden. Und während ich hier gesprochen habe, war Hanna sehr fleißig und hat unsere Rubrik Wir reden nicht über mit weiteren Punkten befüllt. Was hast du denn da so aufgetan, Hanna?
Also zunächst mal hatte ich eigentlich versprochen, heute auch über den 4-Punkte-Plan unserer neuen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zu sprechen, in dem sie unter anderem die Forderung der, wie es zu erwarten war, Energielobby nach mehr Gaskraftwerken untergebracht hat, dann den Industriestrompreis von Robert Habeck entstaubt und ein bisschen was zu Infrastrukturinvestitionen, glaube ich. Und ich habe aber nicht geschafft, mich da reinzulesen. Ich war krank und habe diese Woche eine furchtbare Woche und deshalb muss Katharina Reiche ohne mich auskommen. Außerdem haben wir einen neuen Innenminister, der schon als Verkehrsminister sein Amt fragwürdig ausgeübt hat, Herrn Dobrindt. Und der hat jetzt alle Polizisten an die Grenze beordert, sodass sie nicht mehr Bahngleissperrungen beauftragen können. Auch darüber werden wir nicht sprechen. Und über.
Wobei, die Polizisten haben doch irgendwie verlauten lassen, dass sie jetzt gar nicht wissen, was sie anders machen sollen, weil das ja schon vorher irgendwie verordnet war, was er da so wollte.
Ja, ich meine, wir haben ja schon, also noch Olaf Scholz hat ja punktuelle Grenzkontrollen angeordnet, aber Dobrindt will das ja jetzt dauerhaft und überall. Aber gut, so oder so haben wir eigentlich nicht genug Grenzschutzressourcen, um unsere Grenzen gegen andere Schengen-Länder zu verteidigen.
Worüber Hanna uns mal ausführlich informiert hat in einer Folge.
Mhm.
Ja, und dann haben wir als letzten Punkt den Papst. Also ich habe ja gehört, der Papst hat ein AI-Foto von sich online gestellt, in dem er Präsident der USA wird.
Ja, ich meine, du kannst das vielleicht noch bei deinem Thema gut unterbringen.
Wahrscheinlich könnte ich das, nein.
Vielleicht haben Kleiner die USA Scherz. Und China ja in Wirklichkeit über den Papst geredet.
Hat er natürlich nicht gemacht, ich will ja hier keine Fake News verbreiten, aber das war ein Scherz, der gemacht wurde. Ja, aber nochmal ganz kurz zum Dobrindt, dem muss man immerhin zugutehalten, dass er der Einzige ist, der sich irgendwann mal mit jemandem von der Linkspartei unterhalten hat und dann entsprechend eine Telefonnummer zur Verfügung hatte, als die CDU ganz dringend die Linkspartei brauchte.
Tja.
Also wir haben auf alle Fälle sehr viel Unterhaltungspotenzial in den letzten Wochen erlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob das den Bürgerinnen und Bürgern das notwendige Ausmaß an Kompetenz vermittelt, um die Gemüter zu beruhigen, die gerade sehr aufgeregt in Deutschland sind. Aber es ist auf alle Fälle sehr unterhaltsam, was die Herren und Damen da treiben. Meistens sind es ja die Herren, die da eher komisch sind. Aber gut.
Aber wir haben jetzt sehr viele Damen.
Das stimmt.
In der Regierung haben wir jetzt sehr viele Damen.
Ja, so viel hatten wir, glaube ich, noch nie oder so, ne? Wie war das?
Ja, also die SPD ist überparitätisch und selbst Merz hat ja doch aus der zweiten Reihe einige Frauen rekrutiert, weil offenbar niemand mit ihm wollte.
Aber seien wir mal ehrlich, ne? Ist doch der absolute Boss-Move von Lars Klingbeil, einem Mann, so viele Frauen da reinzusetzen, dass es überparitätisch ist, nur um seine Macht zu sehen.
Ja. Also ich bin, muss ich sagen, nicht sehr beruhigt, aber darüber reden wir dann wann anders.
Ja, das heben wir uns auf. Und damit kommen wir mal zu den, also das ist ja mal sehr aktuell. Also wir vermeiden ja meistens diese wirklich super aktuellen Sachen, weil im Grunde liest man darüber so viel. Da müsstet ihr uns echt mal ein Feedback geben, ob wir so ausgeruht sind, dass ihr noch einen Mehrwert habt, wenn auch wir noch über aktuelle Sachen reden. Aber ich habe ja immer das Gefühl, wenn alle drüber reden, macht es irgendwie keinen Sinn, da auch noch drüber zu quatschen. Jedenfalls, die USA und China haben sich am Wochenende in der Schweiz, wurde immer betont, auf neutralem Boden getroffen und sich mal unterhalten zum ersten Mal. Und daraus ist so eine Art Deal entstanden, aber eine Art Vordeal. Das werden wir jetzt gleich ergründen, was es sein könnte. Und nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass China ja gar nicht so stark ist, passt das eigentlich wunderbar als Ergänzung zu dem. Und also das Treffen fand jetzt nicht zwischen Xi und Trump statt. Das ist auf alle Fälle auch eine News wert. Dieses Treffen ist, glaube ich, noch in weiter Ferne, wobei Donald Trump mal wieder, muss man sagen, wir haben das ja mal aufgedröselt, sagt, dass er mit Xi telefonieren wird demnächst. Also vielleicht sogar noch diese Woche war da irgendwie die Aussage. Es gab so ein paar China-Watcher, die dann so leicht belustigt gesagt haben, im Grunde müsste der Xi den Telefon-Call machen. Weil jetzt gibt's gerade Momentum, noch mehr rauszuholen, wenn er denn dann da anruft. Aber das weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle so, dass das eine schwierigere Beziehung ist. Getroffen haben sich dann ein paar Abgesandte. Geleitet wurde das Ganze einmal vom Vizepremier He Lefing seitens China und Finanzminister Scott Bessent sowie dem Handelsbeauftragten Jameson Greer. Ja, um es mal vorwegzunehmen, also viele Reaktionen darauf waren ja doch eher jubelnder oder erleichterter Natur. Also ich kann da überhaupt nicht zustimmen. Das ist sicherlich besser als das, was vorher war, aber viel gewonnen sehe ich da jetzt irgendwie auch noch nicht. Also geeinigt hat man sich auf eine 90-tägige, nennen wir es mal, Zollpause und die sieht ungefähr wie folgt aus. In diesem Zeitraum fallen die Zölle für chinesische Güter gen USA auf 30% und für US-Güter gen China auf 10%. Zudem zieht China Maßnahmen zurück, die nicht zollbasiert sind, also so nicht tarifäre Geschichten. Ja, und dann ging es schon fröhlich los seitens Trump. Der hat dann danach gesagt, also alles super, man versteht sich ganz toll, aber wenn man sich nicht innerhalb der nächsten 90 Tage einigt, könnten die Zölle auch wieder massiv steigen, auch wenn sie dann vielleicht nicht auf 145% zurücksteigen werden. Und ich finde ja schon die Zahlen, die wir da sehen, sehr schwierig. Also 30% und 10%. Es gibt aber auch noch Zölle, die ja schon in Kraft getreten sind von vor dem Zollkrieg. Und wenn man da jetzt mal so guckt, was man so im Durchschnitt vielleicht auf chinesische Waren in den USA so als Zoll hat, dann ergibt sich so ein Durchschnittszoll, je nachdem, wer das rechnet, bei 40-50%. Also da würde ich jetzt nicht davon reden, dass wir hier eine großartige Beruhigung haben. Ne? Natürlich ist es dann so, dass manche Branchen da übermäßige Zölle haben, andere haben dann halt die Mindestsatz. Aber ich meine, das ist schon massiv, was da gerade an Zöllen auf chinesische Waren läuft. Während wiederum Zölle für Waren aus den USA gegen China im Schnitt mit 25% verzollt werden, was jetzt eben auch nicht diese 10% sind, die da erzählt wurden. Also das scheint mir durchaus nochmal einen zweiten Blick wert zu sein, wenn man sich die Sache betrachtet. So, nun ist die Frage auch, was genau diese nicht zollbasierten Maßnahmen eigentlich sind. Durchgesickert ist, dass es sich dabei um das Verbot handeln könnte, dieser Abnahme von Boeing-Flugzeugen bei chinesischen Airlines. Das wäre naheliegend. Dann haben wir natürlich noch das Thema seltene Erden, deren Lieferung China ausgesetzt hat. Und dann gab es noch irgendwelche Magneten, die man für den Bau von Elektromotoren braucht. So in diesem Bereich findet das statt. Es ist noch nicht ganz klar, ob wirklich alle damit gemeint sind. Auf alle Fälle kann man sagen, also wenn China, also wenn sich das bestätigt, dass die Boeings geliefert werden können und dass die seltenen Erden und die Magneten, es gab ja noch ein paar andere kleinere Geschichten, aber das wäre schon eine Riesenkonzession seitens Chinas gewesen, muss man einfach sagen. Auf der Zollseite ist es ja eher so, dass das jetzt nicht so mega bedeutend ist im Grunde, wenn US-Waren mit entsprechenden Zöllen nach China eingeführt werden, weil da halt wesentlich weniger läuft als umgekehrt. Ne? Aber diese Sachen hier, die haben den USA schon richtig wehgetan. So, dann hat Reuters, den werden wir euch auch verlinken, diesen Artikel, der ist wirklich sehr lesenswert, einen ausführlichen Erklärbär zu diesem Zusammenbruch der Beziehung zwischen USA und China zusammengeschrieben. Verursacht durch die Zölle, also als Aufhängerthema, und darin bestätigt sich dann nochmal vieles von dem, was wir auch wussten, was ich teilweise auch erzählt habe, teilweise bei auslandsbericht.de geschrieben habe. Und es ist halt dieses Gesamtbild, in dem jedes gegenseitige Verständnis füreinander fehlt. Beim Wall Street Journal hat die Lingling Wei dann nochmal das Ding aufgemacht, dass schon unter Trump 1 bei diesen Zollverhandlungen wirklich sehr viele Fehlkalkulationen. Da gibt es auch ein ganzes Buch drüber, unter anderem von ihr, wo ich auch sagen muss, ja, das setzt sich hier halt auch fort. Also diese zwei Mentalitäten, diese zwei Systeme, aber bei Trump halt nochmal im Speziellen, weil der halt null Empathie und gewolltes Verständnis für eine Gegenseite hat. Kurz gesagt, Trump kann man glaube ich sagen, der tickt halt eher so, er würde gerne mit dem Xi einfach mal reden und das alles ausbaldowern und dann ist Ruhe. Und Xi steht dafür nicht zur Verfügung. Gar nicht so sehr aus bösem Willen, sondern einfach, weil das in China nicht so gehandhabt wird. Und wenn man es anders handhaben möchte, dann geht das schon in Richtung fehlender Respekt gegenüber der chinesischen Art und Weise. Und dann hast du halt mehrere solcher Sachen, die im gegenseitigen Umgang einfach so einfach nur noch als Beleidigung aufgefasst wurden von den öffentlichen Sachen, die da teilweise gesagt wurden. J.D. Vance, ne? Chinese Peasants. Das ist ja offensichtlich, also da braucht man ja nicht weiter drüber nachdenken, außer man ist hirntot, aber gut. Dann aber halt auch so Sachen wie, dann kommt der chinesische Handelsminister, war es glaube ich. Da müssen wir jetzt nochmal reingucken. Also da kommt halt ein nicht ganz kleiner, aber eben auch nicht mega hoher Beamter China auf die USA zu und dann sagen die USA, nee, das ist uns zu klein. Dann ist wieder der Rubio beleidigt und so weiter. Und also ist es einfach ein großer Fu, der sich nicht auflösen ließ. Bis eben jetzt.
Keine Profis.
Ja, also weißt du, diese ich meine, zu meinem Fazit gehört unter anderem auch, dass diese lautstarken rechten Männer oder auch rechtsextremen Männer teilweise, ich will jetzt nicht jeden da in diese Ecke stellen, aber Rechte sind da auf alle Fälle, die sind halt auch sehr empfindlich. Ne? Das ist halt auch so eine Auffälligkeit. Also jedenfalls, ich glaube, China hat in dieser, wenn man das mal so versucht, übergeordnet zu betrachten, hat China einen wirklich gewichtigen Punkt gemacht, der bei allem, was man dann immer argumentieren kann, der hat das gesagt, der hat das gesagt und der hat das im falschen Hals und so weiter. China hat halt den Punkt gemacht, dass sie gesagt haben, so wie die USA vorgehen, sind sie halt ein Bulli. Und Bulli, das machen wir nicht mit. Und ich glaube, der Punkt, der resoniert schon auch bei vielen anderen Staaten. Weil das ist auch so erstmal eine grundsätzliche Logik, aber es ist bei Trump halt auch ein, ja, also man kann das sehen und spüren. Ne? Dazu kommt dann halt eben auch, dass er es überhaupt nicht verträgt, wenn man ihn dann Bully nennt. Das ist ja dann das Nächste. Und da sind wir dann wieder bei dieser Szene beleidigter Männer. Und ich finde es insofern halt ganz interessant, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal angesprochen mit diesem Beleidigtsein und diesem Rechtsdrehen. Weil die haben ja quasi den Krisenfall erst geschaffen, in dem wir jetzt stattfinden. Also das ist eigentlich so das Faszinierende an der Sache. Und dann haben sie es geschafft, die Krise zu potenzieren. Und auch das muss man ja erstmal hinkriegen. Also völlig unnötig. So, wir hatten das letztes Mal aber auch schon angesprochen. Anderer Teil der Wahrheit ist eben, niemand hat da was zu gewinnen. Ja, und das Spüren dieses Schmerzes, den jetzt beide Seiten hatten, also China wie auch die USA, half wohl dabei, die anderen Schmerzen zu überwinden, sich zu treffen und sich erstmal auf etwas zu einigen, von dem aus man arbeiten kann. Ja, oder anders gesagt, nicht nur China ist schwächer als wahrgenommen, sondern eben auch die USA können wirtschaftliche Probleme nicht wirklich gebrauchen. Vor allen Dingen dann, wenn sie sehr schnell sehr spürbar werden. Ja, also wenn etwas langsam entsteht, ist ja immer kein Problem für viele Leute. Aber wenn etwas schnell kommt, dann ist es hochproblematisch. Und das half halt hier und vielleicht war dann wiederum Trump derjenige, der das Ganze, was ohnehin passiert wäre, in einer gewissen Geschwindigkeit dann durchgezogen hat. Könnte man durchaus spekulieren und argumentieren. Wir wissen es nicht, aber das nur als Hinweis. So, und man muss ja auch sagen, ne, das ist ja irgendwo die Quadratur des Kreises, was die da versucht haben. Also man kann seitens China nicht von heute auf gleich auf einen großen Absatzmarkt verzichten. Und das wurde dem Xi auf seiner Südostasienreise, die in den westlichen Medien sehr stark wahrgenommen wurde als große Machtdemonstration, wurde dem das bewusst, weil er hat nicht viel da rausgeholt. Die Gespräche sind dann auch sehr schnell auf die niederen Ebenen runtergegangen. Also da ist jetzt nicht viel Greifbares gewesen, wo man sagen konnte, da wächst jetzt irgendwas heran, wo dann die USA in 2-3 Jahren alt aussehen. Nee, überhaupt nicht. Die brauchen alle die USA genauso, wie China sie im Grunde braucht. Im Sinne dessen, wenn es nicht auf diesen Absatzmarkt verzichten will und damit auf BIP, ganz simpel. Wie auch eben umgekehrt. Dann kommt halt dann so ein Ding obendrauf, wie das in China ja auch immer so diese Maßgabe ist, dass man Stabilität und Ruhe haben möchte. Also Unruhe, und zwar ultimative Unruhe, ist da so gar nicht gern gesehen. Und so ein Nationalismus, der trägt sicherlich über eine gewisse Zeit, aber auch nicht ewig. Ne? Am Ende geht es schon darum, dass es den Leuten nicht allzu viel schlechter geht. Und ihnen ging es ja schon schlechter. Ne? Das hat man ja auch letzte Woche thematisiert. Und das führte dann eben auch dazu, auf Trump im Ruhigen zugehen zu können. Also ich glaube, man kann da sehr gut herleiten, dass beide Seiten an einer Einigung interessiert waren und auch noch weiterhin sind. Also bei Trump wird es jetzt natürlich interessant, ob der Druck aufrechterhalten bleibt, wenn die Börsen jetzt wieder besser laufen. Ne? Weil sobald der Morgenluft riecht, dreht er ja immer wieder ins Gegenteil und fühlt sich mächtig und testet wieder seine Grenzen aus. Also das ist halt die große Unbekannte dabei. Und das ist auch der Punkt, den, ich hatte es ja gerade erwähnt, Lingling Wei dann gemacht hat, dass sie eben meinte, naja, dieses ständige Verkalkulieren, das führte dann halt zu immer weiteren Problemen. Und deswegen sollte man jetzt nicht darauf wetten, dass das jetzt alles reibungslos läuft. Und dem würde ich mich auch komplett anschließen. Meine Vermutung ist, dass das jetzt eher so laufen wird, dass China die Strategie fährt, dass man bei jedem Treffen so ein paar Maßnahmen wieder abbaut. Also dass man jetzt nicht den mega großen Deal macht, wie das vielleicht Trump hat, im Sinne hat in Sachen Zölle, sondern dass man diese gegenseitigen Strafmaßnahmen quasi Stück für Stück zurückfährt und dann vielleicht sich noch auf andere Sachen einigt. Man muss halt auch sagen, also die haben das jetzt für 3 Monate ausgesetzt im ersten Schritt und in den 3 Monaten, also die sind schnell rum, ne? Also da muss man dicke Bretter bohren wollen. So, und Trumps Ziel scheint wiederum zu sein, und das schien jetzt so ein bisschen durch, dass er im Grunde möchte, dass China sich komplett öffnet. Also er hat das so formuliert, er glaubt, China habe zugesagt, China zu öffnen, komplett zu öffnen. Kannst du irgendwo bei Truth Social nachlesen. Und dieses komplett öffnen, also ich fände das ja gar nicht so unclever, wenn die Chinesen das machen würden, weil dann hängen die US-Unternehmen dann halt richtig drin irgendwann, ne? Aber ich glaube, das liegt nicht im System drin, dass die sich komplett öffnen können. Also unter anderem halt auch nicht, weil sie ja quasi auch die Wirtschaft durchaus kontrollieren wollen. Also wenn man mal so die Argumentation im chinesischen Netz sich so anguckt, die dann so auch auf Englisch rausgeschwappt ist, dann gibt es dann halt so Sachen wie Erklärungen, dass, naja, der große Vorteil von China ist, dass in China die Partei das Sagen hat und nicht von der Wirtschaft okkupiert wird, während in den USA halt die Wirtschaft die Politik macht. Da haben sie ja nicht so ganz Unrecht, ne, wenn man sich das Ganze aktuell so anguckt. Von daher, also dieses Primat werden die nicht aufgeben. Deswegen bin ich mal gespannt, worauf man sich dann tatsächlich irgendwann einigen wird. Unabhängig davon, ne, also wie der Deal zwischen der USA und dem UK zeigt, den wir ja auch hatten letzte Woche, ne, das ist ja im Grunde der erste Zolldeal gewesen, ist ja sehr auffällig, dass sich da so eine Art Mindestzoll von 10% zu etablieren scheint. Ne? Da gibt es dann vielleicht einzelne Ausnahmen. Also im UK waren das ja diese 100.000 Autos, die sie da im Jahr 10% in die USA rüberschicken können. Aber danach eben nur noch zu den erhöhten Zöllen. Und das heißt, diese 10% sind irgendwie etwas, worauf er wohl zu bestehen scheint.
Wegen der Einnahmen.
Und das werden wir jetzt in den Folgedeals sehen.
Ja, weil er ja glaubt, dass er daraus Einnahmen generiert, glaube ich nach wie vor.
Ja, ich glaube, diesen Glauben kann er nicht aufgeben, ne?
Das ist halt.
Also irgendwo muss eine Einnahme sichtbar werden, sonst sieht es scheiße aus.
Haben wir ja schon jetzt mehrfach beschlossen, halt die kurzfristige Sichtweise, ah, da kommt Geld rein, prima. Aber ich habe schon den Eindruck, es ist einfach dieses, die müssen dafür zahlen, dass wir mit ihnen handeln. Es ist schon irgendwie auch so ideologisch drin.
Genau, ja. Also genau so, die Ideologie darf man dabei echt nicht übersehen, weil die ist wirklich entscheidend. Und am Ende, wenn das jetzt, also wenn man mal diese Aussetzungen betrachtet, also der hat den Zoll halt von irgendwie 2-3% auf 14 hochgezogen, den Durchschnittszoll für die USA. Also das ist schon bemerkenswert. Also ich weiß nicht, warum so viele Leute so erleichtert sind, nur weil es ja noch viel schlimmer hätte kommen können, aber das werden wir schon in irgendeiner Form merken. Dann kommen wir nämlich eben an diesen Punkt, also worüber jubeln die Märkte? Ne? Sie jubeln darüber, dass man jetzt 2025 nur eine Wachstumsdelle hat und in 2026 vermutlich keine Rezession.
Werden wir sehen.
Das haben tatsächlich einige so gesagt. Das werden wir sicherlich auch noch sehen, aber ich finde schon die Aussage geil. Also früher war es ja mal so, dass Börsenwerte gesunken sind, wenn sowas war. Also, da ist das letzte Wort vielleicht auch noch nicht gesprochen. Also so ein bisschen Realitätssinn fehlt mir da an der Stelle schon. Und dann gibt es halt noch einen weiteren Trade-off, den die Märkte aktuell ganz gut ignorieren. Also abseits dessen, dass diese Zollgeschichte natürlich schon zu Verschiebungen innerhalb der Weltwirtschaft führen wird, wenn sich da so ein Mindestzoll etabliert in den USA. Also in China haben jetzt viele Unternehmen begonnen oder nennen wir es ihre Anstrengungen beschleunigt, möglichst wenig US-Komponenten in ihren Produkten zu verwenden. Und das ist halt auch so eine Bewegung, wenn die mal am Laufen ist, dann bleibt die. Und das wird den USA am Ende dann eben auch wehtun. Und vielleicht werden auch andere Unternehmen aus anderen Ländern ähnliche Schritte sich überlegen oder bei anderen Absicherungsstrategien und so weiter. Ne? Also das werden wir jetzt auch in den Zollverhandlungen sehen. Aber ich sehe nicht, dass die USA da aktuell groß gewinnen, weil man übersieht bei diesen ganzen Verhandlungen ja am Ende doch, dass es im Grunde eine Konsumentenfrage ist. Und Unternehmen sind in dem Sinne ja auch Konsumenten, wenn sie Waren einkaufen, ne? Also da ist der Konsumentenbegriff etwas ausgeweitet. Und die entscheiden am Ende, was sie kaufen. Da kann die Politik eben nur den Rahmen setzen. Und deswegen bin ich nicht so überzeugt, dass das alles so glimpflich ausgehen wird. Abseits dessen, dass wir jetzt ohnehin eine längere Phase haben, in der alles unsicher ist und niemand investiert oder nur sehr wenig investiert.
Ja, du musst dir auch angucken, was diese impliziten Kosten sind. Ja, man schließt Handelsverträge. Wenn Donald Trump jetzt jede Woche macht, was er will, dann werden Handelsverträge entsprechend kürzer geschlossen. Dann überlegst du dir jede Woche neu, ob du gerade die Sachen kaufen willst oder nicht. Das hat so viel da dranhängende implizite Kosten auch, die selbst wenn jetzt der Zoll auf für alle nur noch 5% wäre, hat man trotzdem auf dem Weg dahin, bis das irgendwann sich mal eingependelt hat, ja schon massiv Geld verloren.
Ja.
Weil du keine langfristigen Lieferverträge mehr schließt, weil du zwischendurch puffern oder neue Lieferanten suchen musst, dann passt das nicht richtig. Also in der praktischen Umsetzung hängt da halt noch ein Haufen, ein Rattenschwanz von Zeug dran, der auch nicht unbedingt besser wird dadurch, wenn man sich einmal auf 10% eingestellt hat und dann ist nur noch 8%.
Genau, und in dem Sinne, also wir reden jetzt halt viel über China, USA, weil das so der große Bums ist, aber da hängen natürlich auch die europäischen und deutschen Unternehmen mit drin. Ja? Und ich sehe da schon, also gerade die deutsche Autoindustrie, die wird schlichtweg Fabriken in den USA vermehrt bauen. So, und das trifft Deutschland und die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie massiv. Das wird uns richtig wehtun an manchen Stellen. Aber es ist natürlich auch so, dass es dann vielleicht im Großen und Ganzen irgendwie bewältigbar ist, wenn wir andere Wachstumsfelder haben. Aber die muss man dann halt auch erstmal finden und die sollten vielleicht nicht immer nur Waffenindustrie sein. Da würde man sich auch schon noch andere Zukunftsbranchen wünschen, ne?
Es ist schlimm, dass die Waffenindustrie eine Zukunftsbranche ist.
Naja,
ja, ist so.
Keine schafft Frage. Ja auch Technologie, die man vielleicht dann wieder für andere Sachen und so weiter, ne? Aber ja, da gibt es vielleicht noch andere Branchen, die wir aufbauen sollten. Das sollte man nicht ganz vergessen. So, von daher ist so mein Fazit eher so in Richtung, ist ein netter Auftakt, der ein bisschen Luft verschafft. Aber ich finde den Deal jetzt nicht bejubelnswert, sondern er zeigt halt einfach nur, dass man bereit ist zu reden, dass man die härtesten Härten rausnimmt, die anderen eben nicht, und dann mal weiterguckt. Von daher, ja. Also die 90 Tage, ich würde übrigens auch drauf wetten, um das nochmal zu sagen, wenn die sich am Ende nicht einigen in 90 Tagen, da wird das halt verlängert.
Ja.
Ja, ich glaube, man sieht das ein bisschen an TikTok, das wird auch ständig verlängert. Ich glaube, da tut der sich nicht weh, der Trump, bei der Verlängerung. Aber er muss halt irgendwo auch wahrscheinlich irgendwas spüren, was ihm das ermöglicht. Ne? Also das wäre vielleicht noch dann wieder der Gegenhinweis.
Aber das kann ja dann kleine Brotkrumen sein.
Hoffen wir zumindest. Es gibt ja Leute, die schenken ihm einfach ein Flugzeug und dann ist er schon sehr glücklich. Damit kommen wir mal zu Bärbel Baas. Die will an meine Rente ran, oder wie war das? Was? Nicht?
Ja, an deine vielleicht schon, weiß man nicht. Also, Bärbel Baas hat offenbar beschlossen, 3 Tage nach Amtsantritt schon die Koalition vor die Wand zu fahren. Ja, so ähnlich. Also, sie hat heute vor 5 Tagen oder vor 4 Tagen, also wirklich, als sie gerade im Amt war, hat sie verkündet, also vielleicht so, der Koalitionsvertrag enthält das explizite Versprechen, die Rentenfinanzierung umzustellen. Und dazu soll eine Rentenkommission eingerichtet werden, auch zeitnah. Das ist eins der wenigen im sozialpolitischen Bereich angesiedelten Ziele im Koalitionsvertrag. Also neben Bürgergeldkürzen und anderen Schnapsideen. Und sie hat also gesagt, sie setzt diese Rentenkommission ein, zeitnah. Und dabei hat sie aber auch schon eins der Ergebnisse vorweggenommen, die sie sich von der Rentenkommission wünscht. Nämlich, sie denkt, die Rente müsste auf eine breitere Beitragszahlerbasis gestellt werden. Und das soll geschehen, indem selbstständige Politiker und Beamte auch in die Rente einzahlen. Das hat sie so gesagt.
Ich glaube, das Thema ist so alt wie die Bundesrepublik, oder?
Das Thema ist, ja, warte mal. Und das hat sie gesagt letzte Woche Freitag. Und jetzt übers Wochenende kam dann die große Kritik der Union, dass das gegen alle Absprachen des Koalitionsvertrags sei und man dazu nichts abgesprochen hätte und dass das auf keinen Fall tragfähig wäre. Überraschenden Zuspruch gab es von Monika Schnitzer, die jetzt auch nicht für die progressivst linkeste Politik bekannt ist. Aber gut. Ja, vielleicht einen Schritt zurück. Du sagst ja, das Thema ist so alt wie die Bundesrepublik. Ganz so alt nicht. Aber ja, spätestens seit den 90er Jahren ist im Grunde klar, dass unser jetziges Rentensystem nicht mehr tragfähig sein wird. Nämlich in dem Moment, wo wir nicht mehr sehr viele junge Leute im Verhältnis zu wenigen Alten haben, was eben in der ganzen Zeit, als die Babyboomer-Generation so in ihren Einzahlerjahren war, hatten wir auf 6 Erwerbstätige einen Rentner. Es waren viele Leute im Krieg gestorben und hatten danach im Rahmen des Wiederaufbaus auch nicht die besten Gesundheitsbedingungen, sodass eben das Durchschnittsalter gering war und die junge Generation groß. So lang lief der Laden. Und dann wurde aber irgendwann klar, nach den Babyboomern kommen weniger nach. Und entsprechend haben wir heute noch nicht mal 2 Beitragszahler pro Rentner. Und jetzt sind wir eigentlich schon 20 Jahre hinter dem Zeitpunkt, wo man mal was hätte ändern müssen, so wie Österreich das getan hat vor 20 Jahren. Und daher kommt auch diese Idee in der SPD. Österreich hat vor 20 Jahren die Rentner und die Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung mit integriert. Die Beamten und die Selbstständigen so. Und das ist im Prinzip dieses österreichische Vorbild, kursiert im Rahmen der Gewerkschaften und in der SPD schon länger. Und die SPD macht auch seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten Wahlkampf damit, dass sie eben diese gerechtere Beitragszahlerbasis schaffen will und die Beamten mit integrieren will. Also die Idee ist natürlich schon lange da und die Grundidee ist auch nicht schlecht, weil es natürlich in gewisser Weise, dann haben wir da eine einkommensstarke Einzahlergruppe, die nicht bedacht ist, muss man sagen. Also wir haben eben ja den Fall, dass einerseits alle, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze beim Einkommen liegen, also die reichsten Arbeitnehmer, einkommensstärksten Arbeitnehmer, freiwillig rentenversichert sind und nicht verpflichtend. Dann haben wir die Selbstständigen, die rausfallen und die Beamten, die rausfallen. Und damit sind wir im Mittel zahlen sozusagen die Arbeitnehmer, die relativ gut verdienen, zahlen zu einem großen Prozentsatz nicht in die Rentenversicherung ein. Das heißt, man hat eben in gewisser Weise da weniger laufendes Einkommen, als man haben könnte. Und wir wissen ja, aus den laufenden Beiträgen werden die jetzigen Renten bezahlt. Die Idee ist also prinzipiell nicht schlecht zu sagen, ah ja, okay, wir kassieren einfach bei mehr Leuten ab, dann können wir uns die Rente wieder leisten. Weil inzwischen eben über 100 Milliarden Euro Steuerzuschuss zur Rente. Also jedes Jahr steigt der steuerliche Zuschuss zur Rente. Das ist einerseits, weil für Arbeitslose die Beiträge aus den Steuern bezahlt werden, nicht aus der, da gibt es ja keine Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge. Und andererseits eben, weil die Anzahl der Rentner steigt und dadurch die Kosten explodieren. Ja, nun hat das Ganze einerseits, es ist im Prinzip eine Milchmädchenrechnung. Die Leute, die dann jetzt kurzfristig alle die Beitragsbasis erhöhen, natürlich irgendwann auch Rentner sein werden. Und dann muss man für die ja auch wieder, also dann wächst das ja nicht weiter, es werden ja nicht lauter Beamte geboren auf einmal. Entsprechend wächst dann natürlich die Beitragszahlerbasis nur einmal und danach ist das Verhältnis wieder das gleiche wie vorher. Mhm. Und hinzu kommt natürlich, dass Beamte und gut verdienende Leute oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze im Verhältnis auch noch eher älter werden. Also die machen das Problem eigentlich im Mittel noch größer.
Ja, die haben so viel Geld, dass sie eine höhere Lebenserwartung haben.
Ja, ist so. Und die machen keine schwere körperliche Arbeit im Durchschnitt. Und auch das ist natürlich, das ist ein großer Faktor für die Lebenserwartung, ob man eine schwere körperliche Arbeit macht oder nicht. Ich verlinke einen Beitrag des IW Köln dazu zu sagen, dass IW Köln ist ein arbeitgebernahes Forschungsinstitut, wo aber im Prinzip, da sind halt ein paar Berechnungen dazu und die sagen, ab 2070 würde sich dieser Effekt quasi komplett umdrehen und es wären höhere Kosten für die Rentenversicherung. Es wäre dann ab 2070 ein schlechteres Szenario.
Politisch ist das ja legitim, da hast du erstmal Ruhe eine Weile.
Ja, natürlich. Also es ist halt einerseits ist es was sich gut verkaufen lässt, weil es halt natürlich erstmal gerechter wirkt und es gibt ja viel Neid gegenüber Beamten. Das heißt, du kannst es super gut verkaufen. Das ist eine stark populistische Vorgehensweise. Und gleichzeitig hast du natürlich erstmal, ne, sparst du dir für ein paar Jahre den staatlichen Zuschuss vielleicht. So, aber es löst das Problem nicht. Es wird am Ende, schiebst das Problem nur ein paar Jahre raus. Das Problem ein paar Jahre rausgeschoben haben wir schon mehrfach.
Ja, der SVR hatte dazu ja auch Berechnungen, die quasi für 2030 einen positiven Beitrag sahen, aber auch nur leicht positiv. Ja, dann haben wir ja schon die Spanne mit dem IW Köln. 2070 schlägt das dann halt zurück. Aber da können wir ja dann alle sagen, oh ja, ist weit genug weg, da brauchen wir uns heute nicht mit rumplagen. Aber man muss das halt wissen, ne? wenn man sowas entscheidet.
Ja, und dazwischen ist es ja so, also ab 2070 ist der Kosteneffekt negativ, aber schon dazwischen ist eine lange Spanne, wo es halt nicht besser wird, sondern wo wir wieder vor dem gleichen Problem stehen und weiterhin einen staatlichen Steuerzuschuss zahlen müssen. Und im Prinzip muss man auch sagen, über die Steuer das Ganze zu bezuschussen, ist ja implizit eine Einbeziehung all jener, die Steuern, aber keine Beiträge zahlen. Also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ist es so, Beamte und Selbstständige zahlen ja trotzdem Einkommenssteuer. Und über die Steuer wird ja das Rentensystem bezuschusst. Das heißt, letztlich beteiligen wir natürlich auch die Leute, die keine Rentenbeiträge zahlen, über den steuerlichen Zuschuss indirekt trotzdem an der Finanzierung der Rente. So wie eben auch diejenigen, die keine Arbeitslosenversicherung zahlen, über den Zuschuss auch mitbeteiligt sind über die kommunalen Beiträge.
Jetzt müsste jemand aus der Ecke springen und Vermögensteuer schreien.
Das zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Wie wir wissen, bin ich eine Freundin von Vermögenssteuer. Aber nee, es gibt noch weitere praktische Hürden. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, das Ganze rausschieben ist eine gute Idee, dann ist die Frage, wie schnell kann man das Ganze rausschieben? Denn man kann ja nicht morgen sagen, hallo, liebe Beamte, ihr habt keinen Pensionsanspruch mehr und ihr habt jetzt weniger Netto vom Brutto, weil ihr müsst jetzt Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Ne? Also du kannst ja nicht Leute, die den Beamtenstatus ergriffen haben, oft ja aus der Kalkulation heraus, dass bei einem übersichtlich großen Bruttoeinkommen, aber relativ viel Netto dabei rumkommt und dass Pensionsansprüche attraktiver sind als Rentenansprüche, das ist ja ein Teil der Berufsentscheidung von Beamten. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, es gibt einen grundgesetzlichen Schutz für den Beamtenstatus. Diese Besserstellung ist im Grundgesetz verankert, deshalb, weil man Beamten eben auch besondere Aufgaben überträgt. Das heißt, einfach sozusagen von heute auf morgen, Pensionsanspruch wandelt sich in Rentenanspruch und du zahlst jetzt Rentenversicherung, ginge, wenn überhaupt nur, wenn der Staat den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberbeitrag übernimmt, sodass es auf Null rauskäme für die Beamten, dann hast du wieder zusätzliche Kosten und hast nicht viel daraus gewonnen.
Der Bestandsschutz halt, ja. Ne? Also für die, die im Beamtenstatus sind und quasi nur die Neuen würden dann
genau.
In veränderten Bedingungen.
Wenn du das aber machst, dann ist natürlich die Menge an neuen Beitragszahlern direkt recht übersichtlich, weil eben nur die neu verbeamtet werden, dann in die Rentenkasse einzahlen. Und auch bei Selbstständigen ist es ja so, die meisten Selbstständigen sind über ein Versorgungswerk abgedeckt. Und wenn die Selbstständigen jetzt von heute auf morgen einzahlen müssten, dann haben die Versorgungswerke das gleiche Problem, was bisher die Rentenversicherung hat. Denn nämlich zahlt bei denen keiner mehr ein, aber die müssen weiterhin Absicherung zahlen. Das funktioniert also genauso wenig, wie es in der staatlichen Rente funktioniert, diese Umlagenfinanzierung. Und entsprechend ist es neben der Tatsache, dass es eben bei Selbstständigen unter Umständen, die können ja wählen, wie ihr Altersvorsorgemodell ist. Und natürlich gibt es auch viele, die von ihrem Einkommen keine Rentenversicherungsbeiträge zahlen könnten, weil sie zum Beispiel ihre Altersvorsorge in Immobilien stecken haben oder in der Erwartung, dass sie eben später irgendwas verkaufen können, wo sie einmal investiert haben und wo sie aber jetzt zum Beispiel einen Kredit tilgen, der ihnen später dann wiederum als Vermögen wieder ausgeschüttet wird oder ähnliches. Ne? Also auch da ist ja so, jemand hat eine Entscheidung getroffen über sein Altersvorsorgesystem und kann da nicht so leicht raus. Auch wenn eine langfristige Versicherung abgeschlossen hat, kann ja nicht morgen einfach da nichts mehr einzahlen. Und entsprechend wäre es vermutlich auch bei Selbstständigen so, dass man sagen müsste, okay, das machen wir mal langsam, weil sonst bricht da die bisherige Versorgung zusammen und man müsste denen dann allen eine Rente zahlen, die jetzt 20 Jahre nicht eingezahlt haben. Ne? Oder 50 Jahre. Und entsprechend würde man das einphasen, man bräuchte 10 bis 15 Jahre, bis man irgendwie die Beitragszahlerbasis wirklich nennenswert erhöht hat. Das heißt schon die Rechnung vom SVR bis 2030 können wir irgendwie dann da einen Effekt haben. Das würde in der Praxis vermutlich nicht gehen und sonst würde man unter einer Welle von Klagen ersticken. Entsprechend ist es auch keine kurzfristige Lösung des Problems für diese Regierung. Nichtsdestotrotz gibt es das Problem natürlich und die Rentenkommission hat auch die Aufgabe, das zu lösen und es gibt schon ein, zwei, drei andere Dinge, die man tun könnte. In erster Linie muss man aber natürlich auch anerkennen, dass man es nicht durch ein bisschen Pflaster draufkleben lösen wird. Und das könnte Bärbel Baas auch wissen, würde ich sagen. Deshalb denke ich, es ist schon der Versuch, die SPD nach links gerückt erscheinen zu lassen, indem eben jetzt da so eine alte SPD- und Gewerkschaftsidee aus der Mottenkiste geholt wird. Was man stattdessen tun könnte, das eine ist eben eine Steuerfinanzierung, also zu sagen, okay, wir erkennen an, das Rentensystem in der Art und Weise läuft nicht mehr gut weiter. Wir stellen Stück für Stück um auf eine steuerfinanzierte Altersvorsorge. Das ist das skandinavische Modell, wo alles aus der Steuer finanziert wird. Damit hat man quasi die breitere Beitragszahlerbasis und das kann man auch beliebig Stück für Stück machen. machen, weil man eben die Kosten deckt. Und man könnte das eben kombinieren mit zum Beispiel Vermögenssteuer oder einer höheren Erbschaftssteuer. Also da gäbe es eben die Möglichkeit, dann zu schauen, wo kann man im Steuersystem vielleicht auch relativ sozialverträglich, sagen wir mal, zusätzliche Steuern erheben, aus denen man dann den Zuschuss bezahlt, um dann Stück für Stück eben umzustellen von Arbeits- und Rentenversicherung auf nur noch Steuern und die dann entsprechend höher. Es würde aber aus meiner Sicht, würde es dann Sinn machen, so wie es in den skandinavischen Ländern ja auch ist, das gesamte Sozialversicherungssystem auf Steuerbasis zu stellen und nicht nur die Rente rauszugreifen. Aber gut, das muss man, da gibt es Leute, die das gegenrechnen können, vermutlich. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann könnte man sagen, okay, wir wollen schon das Pensionssystem auf ein Rentensystem umstellen, aber man trennt die Töpfe. Also nicht die Rentner zahlen jetzt in die gleiche Versicherung ein, sondern man bildet eine Rente für Rentner, sodass die für Pensionäre und zahlt dann quasi die Pensionen und die Renten aus zwei unterschiedlichen Töpfen. Aber jeweils wird es quasi von den aktuellen Einzahlern für die aktuellen Rentner bzw. Pensionäre getragen. Damit entlastet man wiederum das Pensionssystem aus der Steuer nach und nach und kann das umschichten in die Rentenfinanzierung. Das sind so ganz grob schon mal kursierende Lösungsmöglichkeiten. Und dann kommt noch die Frage, eine kapitalgedeckte Rente. Das ist ja das, was wir übrigens in Deutschland hatten, bevor der Krieg kam. Also wir hatten schon mal eine kapitalgedeckte Rente und mussten die auflösen. Und dann war kein Guthaben mehr da und dadurch hat man dann auf eine umlagenfinanzierte Rente umgestellt. Kapitalgedeckte Rente kann man natürlich auch nicht von heute auf morgen erschaffen, weil erstmal muss das Kapital ja angespart werden, aus dem man dann die Renten bezahlen kann. Aber das kann man natürlich zusätzlich machen, indem man eben wie andere Länder auch einen staatlichen Anlagefonds schafft, aus dem man dann die Rente bezahlen kann. Jetzt kann einem da das norwegische Beispiel in den Sinn kommen, was in Deutschland nicht umsetzbar ist, weil Norwegen das aus Ressourcen speist, aus den Einnahmen aus Öl und das jetzt nach und nach umstellt auf andere Investitionen. Aber wir haben vor, ich würde sagen, einem Jahr schon mal über den irischen Staatsfonds geredet, die eben aus der Tech-Firmensteuer ansparen und ein Stück kapitalgedeckte Rente da oder eben Kapitaldeckung für staatliche Ausgaben daraus schaffen. Und das wäre eben was, wo man an verschiedenen Stellen nachdenken könnte. Wenn der Staat aus irgendwas eine besondere Einnahme abschöpfen kann, Auktionen, irgendwelche anderen Sondereinnahmen, in Zukunft vielleicht CO2-Steuer, dann könnte man daraus nach und nach ein Kapital aufbauen, aus dem man dann auch nennenswert wieder was abschöpfen kann, um die Rente zu stützen aus Kapitaleinnahmen. Denn das, was Christian Lindner da gemacht hat, auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass aus Rentenbeiträgen zusätzlich noch eine Kapitaldeckung finanziert werden kann, ist natürlich völlig illusorisch, weil man ja dann erstmal ohne Einnahmen Kapital ansparen müsste und wir schaffen ja schon nicht aus den Beiträgen die aktuelle Rente zu decken, wie sollen wir da auch noch eine Ansparphase finanzieren, sondern müsste das schaffen, einer kapitalgedeckten Rente müsste man aus anderen staatlichen Einnahmen machen und könnte es eben nicht aus den Beiträgen. Irgendwann kann man das vielleicht switchen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen so großen Anteil kapitalgedeckte Rente, dass wir dann einen Teil der Rentenbeiträge in den Fonds einspeisen können, aber erst, wenn das Kapital so groß ist, dass es nennenswert Entlastung im Rentensystem schafft. All das sind ja letztlich auch keine kurzfristigen Stöpsel für das Problem. Kurzfristig geht es nur, den Steuerzuschuss auszuweiten. Anders, also man kann nichts schaffen, was innerhalb der nächsten 4 Jahre die Rente so entlastet, dass der Steuerzuschuss nicht mehr nötig ist. Also da, denke ich, braucht man sich keine Illusionen drüber machen. Und wer das erzählt, ob von der SPD oder von noch weiter linken Parteien, der lügt sich in die Tasche. Also das wüsste ich nicht, wie das passieren sollte, außer es regnet auf einmal Geld auf uns. Aber das ist sozusagen im Wesentlichen, was die Lösungen sein könnten. Jetzt ist natürlich der Backlash gegen diese Idee groß gewesen. Die Union ist übers Wochenende aus den Kisten gesprungen und hat vehement widersprochen, dass das auf keinen Fall abgesprochen war. In der SPD sagt man, aber warum? Das ist seit Jahrzehnten unser Programm. Die hat doch nur das gesagt, was wir alle denken. Aber in der Union ist natürlich also von Kanzleramtsminister über Fraktionsvorsitzender bis der Bundeskanzler hat sich noch nicht dazu geäußert, aber ich denke ungefähr alle anderen haben gesagt, dass das auf keinen Fall den Stand des Koalitionsvertrags deckt und dass sie damit auch die Ergebnisse der Rentenkommission vorwegnimmt, was stimmt, und haben sich fürchterlich aufgeregt. Auch das ist natürlich aus Lagerdenken verständlich, denn die Union hat sicher mehr Beamte als Wähler als die SPD. Das heißt, während die SPD populistisch damit sich etwas arbeitnehmernäher und linkspopulistisch, also ich will jetzt nicht sagen, die SPD wäre links, aber es wirft ein etwas arbeitnehmernaheres Bild auf die SPD und es ist eine populistische Forderung, muss die Union natürlich umgekehrt für die Beamten einstehen und letztlich auch für sich selbst, denn Politiker werden ja auch betroffen. Aber es sind sicher nicht die kleinen Handwerker, die der Union da am Herzen liegen, sondern vor allem allen Dingen die vielen, vielen Beamten, die Unionswähler sind und insbesondere auch die kurz vor der Pensionierung stehenden Unionswähler und die jetzigen Pensionäre, die auf keinen Fall den Glauben hegen dürfen, dass die CDU sich damit einverstanden erklärt hat, die guten Pensionen in schlechte Renten umzuwandeln.
Ja gut, also das wird auch nicht passieren. Also egal, was da kommt, also diesen Standsschutz hast du ja in Deutschland. Das ist ja eine der wichtigsten Sachen, die wir überhaupt haben. Also das wird ja keiner abschaffen.
Ja, aber ist die Frage, wie lange, ne? Also ich meine, ob es dann eine Übergangsfrist von 10, 15 Jahren?
Für neue
Jahren?
Dann halt irgendwann nicht mehr, ne? Wenn man sich entscheidet, dass man das umbaut.
Ich weiß auch nicht, ob es sowas gibt wie, ja, wenn man gerade erst seit 6 Jahren beamtet ist, dann kann man da noch was ändern. Wenn man noch längere Zeit zu arbeiten hat, als man schon eingezahlt hat oder irgendwie so. Also ich glaube schon, dass man nicht jetzt auf 40 Jahre Bestandsschutz aufrechterhalten müsste. Aber das ist eine juristische Frage.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht noch irgendwo so einen Cut geben kann, wo man dann sagt, ab jetzt wird es umgestellt. Aber wenn du dich auf so ein Vertragskonstrukt, du hast ja vorhin gesagt, einlässt, also wahrscheinlich wird das dann irgendwann der EuGH entscheiden, ne? Wie es dann ist.
Ja, ich meine, man muss umgekehrt sich auch klar machen, dass wir alle heute nicht wissen, wie viel Rente wir mal bekommen werden, weil zwar immer zugesagt wird, das Rentenniveau auf dem 48%-Niveau zu stabilisieren, auf dem es gerade ist. Aber es gibt ja auch Leute, die jetzt in Rente gehen, die ganze Zeit darauf kalkuliert haben, mit 65 in Rente zu gehen, die jetzt bis 67 arbeiten müssen und dabei nur noch 48% statt, als sie mal angefangen haben zu arbeiten, 56% oder so oder 60% Rente zu erwarten. Also für Angestellte wiederum wird das fortlaufend angepasst. Und jetzt steht im Koalitionsvertrag drin, das Rentenniveau zu stabilisieren auf 48%, aber zum Beispiel das Rente mit 67 zu stabilisieren. Und das ist auch ein hehres Ziel, weil im Grunde ist das im Moment nicht finanzierbar. Eigentlich müsste man, so hart das klingt, die Möglichkeit zur Frühverrentung abschaffen. Das kostet uns schon richtig viel Geld, weil ungefähr ein Viertel der Leute in Frührente geht. Und umgekehrt ist die Frührente natürlich was die Unternehmen auch zur Sanierung nutzen, um eben Leute loszuwerden, wenn sie sich verkleinern müssen. Und da bin ich auch nicht sicher, wenn man das abschaffen würde, ob das dann wieder die Arbeitslosenversicherung belasten würde, wenn man Leute nicht in Frührente los wird, sondern ihnen dann einfach kündigt, den Älteren. Aber am Ende ist es trotzdem so, dass die Frühverrentung richtig Geld kostet. Jetzt ist die Mütterrente noch im Koalitionsvertrag. Die kostet auch Geld, ohne dass sie irgendwem wirklich nennenswertes zusätzliches Einkommen bringt. Und dann ist schon natürlich die Frage, das, was ja aus dem Sachverständigenrat auch kam, ist natürlich auch die Frage, wie lange kann man das Renteneintrittsalter von 67 wirklich aufrechterhalten, wenn die Lebenserwartung immer weiter steigt. Also es ist nicht so, dass man, wie viele andere Länder, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln muss. Aber auch das sind natürlich Sachen, das ist jetzt lange Zeit zugesagt worden.
Jetzt hatten wir Corona, da wird das alles nochmal anders.
Meinst du, da sind wir ein paar Rentner losgeworden? Ja.
Nein, aber man merkt ja, dass die Leute kränker sind und so weiter. Also ob das, also ja. Ich hab jetzt schon mehrfach Artikel irgendwie in den letzten Jahren gelesen, demnach, dass mit dem immer älter werden jetzt so langsam auch so seinen Top findet.
Ja, ich glaube, wir sind da an der Grenze. Ja, jetzt wird demnächst wird man an Überhitzung sterben.
Ja gut, das sind dann noch so Folgefragen. Das ist natürlich auch gut für die Rentenversicherung, ne? Aber die Scherze haben wir ja schon gemacht, als wir jung waren, ne? Ja.
Don't call it a problem, call it a challenge.
Es ist halt am Ende, du kannst halt die Töpfe von A nach B schieben, aber wenn du nichts kürzt, irgendwer muss es halt bezahlen, ne? Also der Wahrheit wird auch Bärbel Baas nicht ausweichen können. Ich fand es nur schräg, das zu diesem Zeitpunkt jetzt zu machen irgendwie.
Ja.
Also das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Weil was regt denn die Leute wirklich auf an der Politik? Dass sie ständig irgendwas versprochen bekommen, was dann am Ende eh nicht kommt. Das heißt, wenn die Baas da jetzt populistisch Richtung Rente da haut, ja, und am Ende eh wieder nichts bei rauskommt, also weiß ich nicht, was ihr das geholfen haben soll.
Völlig komischer Aktionismus auch, also die ist ja auch Arbeits- und Sozialministerin und es gibt vermutlich an der Front Arbeit auch noch andere Dinge anzupacken, die vielleicht erfolgversprechender sind. Vielleicht versucht sie auch nur über die ganze Bürgergelddiskussion ein bisschen linken Glitzer zu streuen oder so, weil natürlich die große Kritik am Koalitionsvertrag, also an der Beteiligung der SPD, ist natürlich die, dass alle großen Sozialthemen quasi rausgefallen sind. Und dann ist das so das einzige Thema, an das man sich jetzt noch klammern kann, wenn man sagen will, nein, wir haben uns nicht nur über den Tisch ziehen lassen.
Wobei, also gerade so diese Bürgergeldgeschichte, da bin ich ja wirklich gespannt, wie die das umsetzen, weil, oder es nennt sich ja jetzt Grundsicherung für Arbeitssuchende dann, ne? Hartz IV, nennen wir es doch einfach wieder Hartz IV. Dann wissen wir, was gemeint ist. Also wenn man da reinguckt, dann war ja immer eins der größten Argumente gegenüber der Union, dass die meisten Leute diverse Probleme haben, weswegen man die nicht einfach in Arbeit zwingen kann. So, dann hat der Lindemann gesagt, ja, stimmt doch alles gar nicht, das sind irgendwie, was weiß ich, 100.000 Leute oder so. Und die anderen haben gesagt, das sind 15.000. So, und dann haben sie eingeführt im Koalitionsvertrag, dass dann von diesen neuen Maßnahmen alle ausgenommen sind, die diverse Probleme haben. Fand ich so als Kompromiss ganz gut, aber es ist halt am Ende die Frage, wie genau das umgesetzt wird. Weil beweis das mal und wer zahlt denn dann diesen Beweis und wird das dann dadurch nicht alles viel teurer? Also brauchen dann alle eine Diagnose, auch wenn es vielleicht offensichtlich ist und so weiter. Ne? Also das sind so viele Fragen, die ich dazu habe. Also ich traue denen schon zu, dass sie dann das wieder dazu benutzen mit ihren internen Streitern, um da wieder einen völlig neuen Verwaltungsfuß zu bauen. Naja, aber warten wir dem mal zu. Viel Progressives oder so sollten wir da, glaube ich, eh nicht erwarten, die nächsten 4 Jahre. Ne? Also so Sozialstaat ist eher unter Beschuss, würde ich sagen.
Ja, und ich sehe ja auch unter den SPD-MinisterInnen jetzt nicht die großen linken Visionäre, sagen wir mal.
Die SPD ist ja jetzt für die normalen Leute. Ich habe gesagt, der klingt was.
Für die normalen.
Also ja. Naja,
ich fürchte,
da fängt schon echt
er hat noch immer nicht verstanden, dass es diese Basis nicht gibt.
Ja, das ist keine Ahnung. Was
ja.
Aber ich glaube, man darf bei der SPD aktuell nicht vergessen, dass die intern gerade ziemliche Kämpfe haben. Also in NRW gab es ja fast einen Volksaufstand, als der Klingbeil da aufgetreten ist auf dem Parteitag. Also ich glaube, die haben gerade zu kämpfen, irgendwie die Basis, die dann irgendwie dafür gestimmt hat, im politischen Sinne dann irgendwie doch zu beruhigen. Keine Ahnung. Ist ja so ein bisschen widersprüchlich, was die da so treiben. Im Grunde war es das, ne?
Ja, ist heute, wie gesagt, ich war ja krank.
Kurz und knackig.
So richtig viel konnte ich deshalb nicht vorbereiten.
Ich habe noch einen Pick. Beim ZDF gibt es eine Serie, nennt sich die Affäre Cum-Ex. Ist ein 8-Teiler und keine Angst, es ist ja auch eine deutsche Serie, aber eine deutsch-dänische Comedy-Drama-Serie. Ich fand's sehr sehenswert, auch in dem Sinne, dass man sich nochmal von einer anderen Perspektive, also der nicht nur technischen, dem Ganzen nähert. Und ich glaube, in so einer narrativen Geschichte wird das nochmal anders vermittelt. Ne? Also wenn man nochmal so einen emotionalen Bezug auch zum Thema Cum-Ex und Co. aufbauen möchte. Und auch zu der Frage, warum bis heute das nicht endgültig aufgeklärt ist und warum das immer weiter verzögert wird und warum es eigentlich sein kann, dass wir jedem Hartz-IV-Empfänger die paar Euro da neiden, aber bei solchen Geschichten dann nicht drauf beharren, auch jeden einzelnen Eurocent samt Strafen zurückzukriegen. Da habe ich gesellschaftlich sehr viele Fragen und ich glaube, die Serie behandelt viele dieser Fragen und macht sie, glaube ich, auch einem breiteren Publikum recht zugänglich. Und das, finde ich, ist schon wert an sich, bezahlt von euren Zwangsgebühren. Ja, also verlinken wir, könnt da mal reingucken. Ich fand's gut. Übrigens, ach so, vielleicht noch als Ergänzung, ich glaube November erscheint dann auch das Buch, auf das wir alle gewartet haben zum Thema. Frau Brohr-Hilke hat die Feder geschwungen, es kommt dann raus.
Ah ja.
Das heißt, das ist doch im Grunde das Unvermeidbare. Ne? Da freue ich mich auch schon aufs Lesen. Und ich habe heute erfahren, dass die Buchbesprechung wieder existieren wird. Also wir werden da weitermachen können, was uns sehr freut. Und ich glaube, das ist dann eins der Bücher, dem wir auch nicht ausweichen werden. So, hast du was gefunden, Anna?
Ja, ich habe was gefunden. Ich empfehle einen Podcast, wo wir hier heute wieder so in das große Lamentieren über die schrecklichen nächsten 4 Jahre gekommen sind und dann noch weiter, dass wir dann ohne Rente in Kürze nach den nächsten 4 Jahren ohne Rente da sitzen. Da habe ich mal gedacht, ich verlinke mal was Positives. Und zwar eine Folge des Rebellisch Gesund Podcasts. Rebellisch Gesund ist ein Podcast mit sehr, für mich sehr wechselnder Attraktivität. Es ist manchmal sehr Buzzword-Bingo, manchmal ganz gut. Also es ist ganz grob, vor allem mentale Gesundheit ist das Thema des Podcasts. Aber in der Folge 137, die im März erschienen ist, schon ein bisschen her, aber ich habe sie vor kurzem erst gehört, geht es um Zukunftsangst und wie man sie überwinden kann mit einem Zukunftsforscher. Und die fand ich wirklich ganz spannend zu hören, weil ja doch dieses allgemeine die man alle laufen so rum und denken, es geht nicht mehr weiter, Gefühl ja riesengroßes. Also ich spreche ständig mit Menschen, die sagen, naja, es geht jetzt bergab. Und es scheint schon so ein gesellschaftliches, mentales Druckerleben zu sein. Und entsprechend ist ja auch schön, wenn man sich da vielleicht auf der eher gesellschaftlichen Ebene mit auseinandersetzt. Und ich fand es nett zu hören. Es war ungefähr eine Stunde, glaube ich. Hat mir gut gefallen. Kann man mal machen, weil dann...
Ja, und was kann man jetzt tun? Für mich ist ja immer so das Denken eher, ja gut, also wenn ich feststelle, es geht bergab, dann ist ja die Frage, was mache ich?
Also im Podcast geht es schon sehr konkret darum, seine eigene Sichtweise zu ändern, aber auch als Unternehmen und als Gesellschaft quasi Zukunftsfreude wieder mehr zu wertschätzen, Sehnsucht und Visionen anzuerkennen und eben ja sich selber dabei auch kritisch zu beobachten, wie man sich in so Denkmuster reinfräst und das abzulegen. Und für sich, also viel ist der Ansatz, dass man sich nur über Sachen sorgen sollte, die man selber in der Hand hat oder sich darauf fokussieren sollte, was man persönlich an Agency hat. Also der Typ, den sie interviewt haben, hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Zauber der Zukunft. In dem Buch geht es darum, sich selber auf Sachen zu konzentrieren, die man selber ändern kann und an die Sachen anzudocken, wo man den Eindruck hat, da kann ich selber was beitragen, weil das für einen selbst eben macht, dass man positiver auf die Sachen schaut, weil man sich nicht so gefangen fühlt.
Oder man geht zur AfD und sagt mal, was man denkt.
Das stimmt natürlich, ja. Kann man auch machen. Dann sitzt man da mit lauter anderen Leuten, die sich auch schlecht fühlen.
Ach ja, ich habe nichts getrunken, Hanna. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Nö, ich habe zumindest auch nichts Neues getrunken. Weder Bier noch Wein, alkoholfrei. Ich habe ein halbes Glas echten Wein getrunken Ostern. Und es ging sogar einigermaßen. Das ist quasi mein Erfolgserlebnis. Das ist aber, ich kann nicht mal sagen, welchen.
Ich habe ein Guinness getrunken, kann ich erzählen. Das kennt ihr aber alle und ich habe auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, das einzig Interessante, was es da zu berichten gibt, die hatten so ein, also das war eine Dose und die hatten ein Gerät, mit dem man diese Dose öffnet und in das Bierglas schüttet, um damit den besten Guinness-Schaum zu erzeugen, der möglich ist und dadurch den Guinness-Genuss zu optimieren. Also ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es besser geschmeckt hat.
In den Dosen ist ja auch immer so eine Kugel drin, die macht, dass das Guinness sich, also wenn du Guinness in der Dose kaufst, dann ist da unten so eine Kugel drin, die macht offenbar, dass der Schaum sich besser auffühlt oder so. Wenn die Dose leer ist, kannst du damit so klappern.
Ja, und dann obendrauf gibt es halt noch so dieses Gerät. Also wie gesagt, ich habe jetzt keinen Unterschied geschmeckt, vielleicht haben ja andere Leute andere Erfahrungen. Das würde mich mal interessieren. Sah natürlich total fancy aus. Das war dann für die Bar, war das auch so, haha, wir haben das. Da konnten sie dann so ein bisschen die Leute animieren, den Guinness zu kaufen, was natürlich teurer ist als die anderen Biere, weil sie das ja alle sehen wollten und das so ein bisschen ein Ereignis war. Aber so geschmacklich hatte ich da jetzt keinen Unterschied gesehen. Also ein guter Barkeeper hat das wahrscheinlich schon auch ohne das Teil hingekriegt.
Pass auf, wenn ich es schnell genug finde, pass auf, ich mache einen Bonus-Pick. Ich verlinke noch ein Guinness-Rezept.
Guinness-Rezept?
Ja, es ist der langjährige traditionelle Lieblingskuchen, den ich zum Geburtstag meines Mannes immer backe. Guinness-Kuchen. Schokokuchen mit Guinness drin. Schmeckt hervorragend.
Also wenn ich nächstes Mal komme.
Ja.
So. Na, ein Stück.
Zählt grad als Getränk.
Ich versuche ja gerade den Zucker zu reduzieren.
Guck mal, ne? Du musst dafür schon Geburtstag haben.
Ach, hatte ich schon.
Hattest du schon? Ja, vor kurzem. Ist noch ja nicht so lange her.
Naja, wenn ich nächstes Mal komme, ist das schon länger her. Das ist ja das Problem auf der Zeitschiene. Na gut, dann machen wir an der Stelle mal Schluss und es dürfen Wetten geschlossen werden, ob ich, wenn ich nächstes Mal in Deutschland bin und bei Hanna vorbeischaue, einen Guinness-Kuchen bekomme oder nicht. Ansonsten könnt ihr auf www.mikroökonomen.de noch ein paar Kommentare hinterlassen oder bei Reddit und Mastodon, da hören wir euch auch zu. mh@mikroökonomen.de ist die E-Mail-Adresse. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.